Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen zu einem Blick auf die Jugend, und zwar von einem 80-Jährigen.
Krachelt beim ganzen Haus.
Wir üben hier. Und das sind alles meine Freunde. Wir sind Disco-Besitzer.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Als wir träumten. Berühmter Film über Jugendliche im Nachwende Leipzig. Das ist ein Film von Andreas Dresen, aber das Drehbuch dazu, das hat Wolfgang Kohlhase geschrieben, haben wir gerade gehört. Der ist gestorben im Alter von 91 Jahren. Und als er das Drehbuch zu Als wir träumten geschrieben haben, da war er schon 80. Und er hat damals dazu gesagt, dass ihm das auch im hohen Alter noch sehr leicht fällt, die Perspektive von Jugendlichen einzunehmen. Bis zuletzt einer der prägendsten Drehbuchautoren Deutschlands. Und was ihn genau ausgezeichnet hat, das hören wir gleich hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Die Schlagzeilen sind gerade voll mit Gedenken an Wolfgang Kohlhase. Er war eine Legende, heißt es. Er hat Filmgeschichte geschrieben. So steht es gerade über ihn in den Medien, denn Wolfgang Kohlhase ist gestorben im Alter von 91 Jahren. Wir haben es gerade gehört. Er war schon in der DDR einer der wichtigsten, prägendsten Drehbuchautoren und Regisseure. Und auch nach der Wende hat er die deutsche Filmgeschichte mitgeprägt. Zum Beispiel durch seine lange, enge Zusammenarbeit mit Andreas Dresen. Sommer vom Balkon zum Beispiel hat Wolfgang Kohlhase geschrieben. Einer seiner bekanntesten Filme. Oder auch legendär ist natürlich Solo Sunny, ein Film, den er Ende der 70er mit Konrad Wolf zusammen gemacht hat. Und was Wolfgang Kohlhases Drehbücher so besonders gemacht hat und ihn so prägend, das erzählt uns jetzt Peter Klaus in einem Nachruf.
Kohlhases Kapital waren seine Ohren und sein gutes Gedächtnis. Gespräche, Anekdoten, Geschichten, Zeitungsmeldungen, Kurznotizen, er speicherte alles. Als er 2010 den Goldenen Ehrenbären der Berliner Filmfestspiele bekam, pries die Jury sein, Zitat, Gespür für Authentizität in seinen Figuren wie in seinen Geschichten, seine lakonische, sehr ökonomische Sprache und seine feine Ironie. Jedes Drehbuch von Wolfgang Kohlhase basierte auf Erlebtem und Gehörtem und spiegelte schon allein dadurch in hohem Maß die Wirklichkeit.
Blue and red and white and green and every you between she's sunny. They will say someday.
Kohlhases Geschichten blickten stets deutlich auf die Realität, was ihm, dem in der Regel linientreuen Kader, zu DDR-Zeiten manch Schimpf einbrachte. Doch er brachte Renommee und Preise. Und so durfte er mehr als andere in Potsdam-Babelsberg gelegentlich, etwa 1974 im Künstlerdrama Der nackte Mann auf dem Sportplatz, die Schattenseiten des Alltags Andersdenkender reflektieren. Ganz leise, versteckt, hintergründig, versteht sich. Doch aufs leise, versteckte, hintergründige verstand er sich bestens. Und darauf, sich die richtigen Arbeitspartner zu suchen.
Die Frage, mit wem man arbeitet, das ist die wichtigste Frage, bevor man überhaupt anfängt.
Die wichtigsten Regisseure für Kohlhase waren in der DDR Gerhard Klein. Er inszenierte zum Beispiel 1957 die legendäre Milieustudie Berlin Ecke Schönhauser, Konrad Wolf, der Regisseur von Solo Sunny und Frank Bayer, der das lange von den Zensoren zurückgehaltene Zweite Weltkriegsdrama Der Aufenthalt verfilmte. Zum bedeutendsten Partner nach dem Mauerfall wurde der Regisseur Andreas Dresen.
Er guckt ähnlich auf das Alltägliche. Er ist auf eine ähnliche Weise an Menschen interessiert und an sozialer Genauigkeit, und er ist ein ausgesprochen kollegialer Partner.
Kohlhase, der Proletariersohn aus Berlin-Adlershof, gehörte zur Generation derer, denen nach dem Naziterror die DDR als Verheißung erschien, anfangs. Als Journalist verdiente er sich schon mit 16 erste Sporen. Mit 19 wurde er Dramaturgieassistent bei der DEFA. Mit gerade mal 21 etablierte er sich als freischaffender Autor. Ein gutes Dutzend Jahre lief das problemlos. Dann aber 1965 verboten die Herrschenden auf dem 11. Plenum des ZK der SED den Künstlern das Denken.
Das Geringste, was man tun konnte, ist nicht einsehen. Das war man sich aber auch selbst schuldig.
Es traf viele, auch Kohlhase. Die von ihm und seinem Freund Gerhard Klein schon gedrehte Sozialstudie Berlin um die Ecke wurde verboten.
Jede große Veranstaltung enthält ihre eigene Parodie, wenn man genau hinsieht.
Kohlhase gab nicht auf. Vor allem in der Zusammenarbeit mit den Regisseuren Konrad Wolf und Frank Bayer schuf er bemerkenswerte Spielfilme, die dem realen Sozialismus sehr genau nachspürten. Mit Szenen, die nichts zeigten und alles sagten, Dialogen, deren Witz die Chimären der Wirklichkeit pointiert entlarvte.
Wenn mein Gesicht doch noch so glatt wäre wie mein Arsch.
Hast du deinen Arsch aber lange nicht gesehen, Elena?
Kann ich dich noch mal was fragen? Glaubst du eigentlich, weil hier sexuell was läuft, kannst du dich wie ein Arsch benehmen?
Verstehe ich nicht.
Die von Andreas Dresen leichtfüßig inszenierte Komödie Sommer vorm Balkon, 2005 vom Publikum gefeiert und international mit zig Preisen überhäuft, wurde Wolfgang Kohlhaases größter Nachwendeerfolg. Freilich, die Schärfe der Filme, mit denen er einst ungeschönt dem Alltag in der DDR nachspürte, die Kraft, mit der er gegen die herrschende Doktrin vom Menschen als Kollektivwesen angegangen war, war perdu. Kohlhaases großes Können, in Witz und Dramatik bittere Wahrheiten zu verpacken, wurde nicht mehr gebraucht. So verschrieb er sich der leichten, dabei allemal geistreichen Unterhaltung, wandelte sich vom Kritiker zum Plauderer. Die Kunst der scheinbaren Anpassung war für ihn stets eine leichte Übung.
Ich habe immer sehr gerne gehabt den Berliner Satz, der da heißt, wer weiß, wofür tut es. Das heißt, in jedem Vorteil steckt ein Nachteil, in jedem Glück ist auch ein Unglück verborgen. Wo etwas gewonnen wird, geht etwas verloren. Also dieses doppelte Gesicht der Realität, das gehört zu meinem Lebensgefühl.
Und jetzt ist er gestorben, einer der prägendsten Drehbuchautoren der DDR und ganz Deutschland, Wolfgang Kohlhaase, im Alter von 91 Jahren. Ein Nachruf war das von Peter Klaus, hier in Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt sind wir wirklich verbunden mit Stefanie Sargnagel. Ich sage nochmal Hallo.
Hallo nochmal.
Genau, über das gute alte Telefon, da läuft es. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Sie haben ein neues Theaterstück geschrieben, das heißt Heil, eine energetische Reinigung, geht ja um diese komische Melange zwischen, sagen wir, Hippies und Nazis, wie Sie sagen, oder irgendwie Altlinken und Rechten, die da auf Corona-Demos oft zusammen zu sehen waren. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe Sie immer als Beobachterin wahrgenommen in Ihren Texten, als jemand, der Dinge beobachtet und es dann eben in eigene Worte fasst. Wie würden Sie das denn beschreiben? Was haben Sie da beobachtet, wo Sie dachten, da muss ich jetzt einfach einen Text zuschreiben?
Also ich habe ja auch schon eine Rede geschrieben zu diesem Thema. Und zwar war ich bei einer antifaschistischen Demonstration eingeladen und da wurde ich gefragt, ob ich nicht eine Rede halten will, und dieses Thema hat mich recht interessiert, vor allem eben wegen dieser Ambivalenz, die da drin steckt. Also ich habe eben diese Corona-Demos sehr viel beobachtet, weil sie einfach auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor hatten in der Pandemie. Also durch diesen Kuriositäten-Karneval, der das dann oft im Endeffekt war, wo wirklich alles zusammenkam, angeführt von wirklich bekannten Vorverurteilten, also in Österreich vorverurteilten Neonazis. Und ich fand es ganz interessant, dass da so viele Esoteriker waren und so viele Leute eben aus dem grünen, alternativen Ökobürgertum. Und diese Esoterik hat ja eben was sehr, in der Ästhetik etwas sehr Harmloses. Es geht viel um schöne Farben, um gute Gerüche, um Psyche, um ein harmonisches Miteinander. Und dann ist da plötzlich so viel faschistoides Potenzial drin und so viel auch Naturverherrlichung und einfach drüberfahren über schwächere Gesellschaftsmitglieder. Und diese Ambivalenz, die da halt auch drinsteckt, die finde ich halt auch humoristisch auch irgendwie interessant. Und da habe ich eben bei dieser Demo dann eine Rede gehalten, wo ich eben satirisch dazu ermahnt habe, sich von Esoterikern zu distanzieren und eben den Nippis in die Klangschalen zu scheißen. Genau. Und deshalb wurde ich auch gefragt, ob ich nicht auch einen längeren Text dazu schreiben will fürs Theater, und das habe ich dann gemacht.
Mhm. Ja. Ich finde, Sie beschreiben das ganz schön, dass es einerseits hat es was Humoristisches, vielleicht, aber es hat auch was Besorgniserregendes. Ich weiß nicht, haben Sie jetzt hier quasi nur den humoristischen Part quasi eingenommen oder versuchen Sie da auch was zu verstehen, warum das denn so passiert? Also warum diese, wie Sie sagen, so harmlosen Esoteriker, bunt und wohlduftend, wieso gehen die jetzt plötzlich mit Nazis auf die Straße?
Ja, also natürlich versuche ich es auch zu verstehen, aber ich meine, es gibt viele Leute, die das versuchen zu verstehen, Journalistinnen, Historikerinnen, Soziologinnen, und da gibt es halt vielerlei Gründe. Und ein Grund, sagt man schon, ist die traditionelle Wissenschaftsskepsis, die im deutschsprachigen Raum auch vorherrscht, durch eben so eine gewisse Toleranz oder auch Integration in der Medizin von Homöopathie zum Beispiel oder durch diese starke anthroposophische Tradition oder auch durch die Geschichte, dass halt im Nationalsozialismus halt Aufklärung und Wissenschaft halt mit Juden und Jüdinnen in Verbindung gebracht wurde. Und all diese Dinge kommen da irgendwie zusammen. Das wird immer wieder beleuchtet. Was ich in dem Stück machen wollte, war vielleicht eher so ein bisschen das Horrorhafte dieser esoterischen Szene ein bisschen hervorzukehren und auch ein bisschen so eine Phobie vielleicht bei den Leuten auszulösen, weil es ja doch auch das eigene Milieu betrifft und da manchmal auch so eine falsche Toleranz dann herrscht, weil es eben so harmlos daherkommt, aber dann eben anscheinend doch nicht so harmlos ist, wie man dachte, wenn es eben um so eine Notsituation wie eine Pandemie geht. Ja.
Sie gehen ja gerne in die Recherche, wenn ich das richtig sehe. Also ich habe so das Gefühl, Sie haben kaum Berührungsängste, Sie sprechen auch mit vielen Menschen, Sie sind oft nah dran, so hat man das Gefühl, wenn man Ihre Texte liest. Haben Sie das hier auch gemacht? Haben Sie mit Leuten gesprochen aus der Esoterika-Szene? Haben Sie da auch keine Berührungsängste?
Also ich war sehr viel auf diesen Demonstrationen ohne Rechercheabsicht, tatsächlich einfach aus persönlicher Faszination. Also ich war das oft so fassungslos. Das war teilweise was, also erstens mal diese ganzen wirklich bekannten Neonazis, die SPÖ mit Herbert Kickl, der da Reden gehalten hat, aber eben riesige esoterische Gruppen, die in weiten Gewändern getanzt haben, die Hare Krishnas. Dann gab es eben ganz viel Landbevölkerung, die mit Kuhglocken aufmarschiert ist, die das ein bisschen genutzt haben, als Möglichkeit auszugehen und eine Art Kirtag zu feiern. Also es war wirklich wahnsinnig faszinierend und erschreckend zugleich. Und deswegen habe ich mir das sowieso schon angeschaut, ohne Rechercheabsicht. Und ich war auch in einem esoterischen Seminar, wo es darum geht, Aura-Lesung zu lernen. Das habe ich mir auch angeschaut, da habe ich in mein Seminar besucht und muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe eigentlich wenig Berührungsängste, aber dieses Seminar musste ich wirklich nach einem halben Tag verlassen, weil ich es nicht mehr ertragen habe, weil es so amoralisch war für mich.
Okay, und wobei man in diesem Seminar jetzt ja wahrscheinlich nicht die Nazi-Nähe spürt oder sowas oder dass das irgendwie unmenschlich ist oder so, oder?
Nein, das eher nicht. Das war auch, glaube ich, dort gar nicht so Thema. Was dort eher das Ding ist, dass es halt eben diese Charlatanerie und dieses kommerzielle Ausnutzen von Menschen in Krisensituationen eher so das Thema war. Also es ging darum, gegenseitig aneinander Aura lesen zu üben und da waren teilweise sehr labile Menschen und ich wurde die ganze Zeit aufgefordert, denen ganz schlimme Dinge zu unterstellen und in ihren Traumata zu bohren und ich habe das wirklich irgendwann nicht mehr ausgehalten. Nämlich mit Sachen, die ich angeblich sehe. Es wurde mir gesagt, alles, was du siehst, ist richtig. Schau es dir nochmal an. Haben die Eltern diese Person gehasst, die eigenen? Und ich kann das nicht mehr. Das ist doch furchtbar. Ich musste da dann wirklich irgendwann raus und ich habe mir wirklich schon viele schlimme Sachen angeschaut, aber das war mir dann irgendwann zu arg.
Okay, also genau, es gibt vieles, was Sie daran kritisieren, das ist spannend. Sie haben ja den Text geschrieben und jetzt gibt es es morgen als Theaterstück. Wissen Sie denn, was da passieren wird? Ich meine, das ist ja was Sie abgeben wahrscheinlich. Ne? Sie schreiben einen Text, dann geben Sie das ab. Haben Sie eine Vorstellung schon, wie dieses Horrorkabinett auf der Bühne aussehen wird?
Ja, also ich habe mir schon eine Probe angeschaut und eben, das finde ich ja ganz spannend beim Theater, ich bin jetzt nicht so eine klassische Stückeschreiberin, ich gebe halt die Texte ab und schaue dann selber interessiert, was macht die Regie draus, was macht die Dramaturgie draus und da gibt es auch eine Band, die mitspielt, tolle Schauspielerin, also man gibt das ab und dann wird dann noch was Größeres draus und es ist auf jeden Fall sehr, sehr grotesk und sehr, sehr unheimlich, das kann man auf jeden Fall sagen, also es wird eine, ich habe es empfunden als so eine knallbunte Horrorshow, kann man sagen, ja.
Ab morgen zu sehen, können wir uns alle angucken. Ja. In Wien im Rabenhof Theater, das Stück heißt Heil, geschrieben von Stefanie Sargnagel. Morgen, wie gesagt, Premiere und dann ist es zu sehen bis Mitte Dezember. Ganz herzlichen Dank, Frau Sargnagel und alles
Danke
Gute Ihnen. Auch. Schöne Premiere morgen.
Dankeschön.
Das größte Comic-Festival Europas, das findet in Angoulême statt, in Frankreich. Das ist ein sehr internationales Comic-Fest. Aber die schwarze Comic-Künstlerin Nigel Panasco, die hat dieses Festival vor ein paar Jahren als so weiß wahrgenommen und hat sich als Schwarze so unsichtbar gefühlt, dass sie sich da vorgenommen hat, sich ab jetzt mit voller Kraft sichtbar zu machen in der Comicwelt. Und das hat sie ziemlich gut geschafft. Nigel Panasco ist mittlerweile auf vielen Comic-Festivals zu sehen, nicht nur als Comiczeichnerin, sondern sie gibt auch Konzerte, sie zeigt Performances, Ausstellungen, inszeniert sich selbst auch als so eine Art Comicfigur und erzählt in nicht nur einfachen Bildern und einfachen Sounds ihre eigene Geschichte. Comic-Kennerin Jule Hoffmann hat Nigel Panasco getroffen beim Comic-Festival in Hamburg und sie hat dort auch ein Konzert von ihr gesehen.
Are you here?
Nigel Panasco steht auf der Bühne im Hamburger Club Unterm Strich, in einem Keller unter der Reeperbahn. Sie hat Dreadlocks und trägt wie ein Teufel Hörner auf dem Kopf. Außerdem ein durchsichtiges Oberteil unter einem offenen roten Blazer. Während sie singt, tanzt sie mit dem Publikum und sucht direkten Blickkontakt. Die Extrovertiertheit, die sie ausstrahlt, ist auch einem Trick zu verdanken. Nigel Panesco ist eine Kunstfigur. In Wirklichkeit heißt sie Mireille Nuangono Ebene, eine in Kamerun geborene Künstlerin, die den Großteil ihres Lebens in Frankreich verbracht hat und die auf der Bühne zu Nigel Panesco wird.
Nigel Panesco ist like a tool for me.
Nigel Panesco ist ein Werkzeug für mich, um alle Aspekte meiner künstlerischen Arbeit zu kommunizieren. Und die Figur ist auch eine Art Schutzschild. Ich kann mich so für mich selbst und meine Freunde bewahren. Und Nigel ist da für die Show, für die großen Auftritte. Er reißt alles an sich, was ich mache. Ich mag es, mir Nigel Panesco als diesen faulen Typen vorzustellen, der nichts tut. Ich schreibe seine Musik und komponiere sie. Und er erntet den Erfolg meiner Arbeit. Das ist eine lustige Story, die ich mir kürzlich überlegt habe. Er ist auf der Bühne, fühlt den Applaus und die positive Energie und ich habe so hart gearbeitet.
Die Hörner von Nigel Panesco sind der Link zum Universum ihrer Comics, in denen menschliche und nichtmenschliche Figuren mit Flügeln oder Augen auf der Stirn auftreten. In Geschichten über Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Liebe und Gewalt. Afrofuturistische und biblische Referenzen mischen sich auch in ihrem neuen Comic Down Memory Lane. Der erzählt von der unfreiwilligen Auferstehung der Hauptfigur Thunder, die zu einer außerirdischen Spezies gehört. In der Ausstellung in Hamburg hängen die Originalzeichnungen über einem Altar. Kerzen sind im Raum verteilt. Religiöse Anspielungen auf einem Comic-Festival findet man eher selten. Ebenso überraschend mag es wirken, dass Nigel Panesco die Bibel als poetische Inspirationsquelle für ihre Comics heranzieht.
Just poetically it's beautiful, like the way the words are chosen, put together.
Allein die Art, wie die Wörter gewählt und zusammengesetzt sind. Wow, manchmal macht mich das ehrfürchtig. Mein Schreiben ist davon inspiriert und auch von dem Roman Erdsee von Ursula K. Le Guin, den ich vor kurzem gelesen habe. Ich bin christlich erzogen worden. Und das war nicht nur angenehm, aber ich glaube, aus Liebe zu meinen Eltern, weil es für sie etwas so Wichtiges ist, kann ich es nicht einfach wegwerfen. Ich habe einen Weg gefunden, diesen Teil meiner Kultur zum Ausdruck zu bringen, aber auf eine Art, die zu mir passt, in denen ich ihn mit anderen Sachen verbinde, die eigentlich nicht dazu vorgesehen sind, wie Sexualität und Gender Nonconformity. Gerade in linken Räumen begegne ich oft antichristlichen und antireligiösen Vibes. Und ich glaube, ich wollte allen Unbehagen bereiten, also denen, die nichts über Religion hören wollen und denen, die sich ganz der Religion verschreiben. Sie sollen sich unwohl fühlen.
In ihrem Bildband L'An 2021, das Jahr 2021, präsentieren sich nackte Kreaturen mit verschiedenen Afro-Hairstyles, spitzen Elfenohren und übergroßen Schamlippen bei teils gewaltvollen Sexszenen. Das Cover zeigt eine schwarze Frau im Profil, die mit tränenden, aufgerissenen Augen ihre eigene Zunge fast auszukotzen scheint, die sich wiederum in mehrere triefende, schlangenförmige Zungen spaltet. Es sind Bilder, die einen Schritt weitergehen und genau das wollte Nigel Panesco. Nach einem Besuch 2020 in Angoulême auf dem größten europäischen Comic-Festival.
I found that this space was not designed for me.
Ich hatte das Gefühl, dass der Ort nicht für mich geschaffen war. Ich sah dort fast keine nicht-weißen Menschen. Und das war nicht nur in Angoulême so, sondern bei allen Comic-Festivals. Aber es traf mich zu dem Zeitpunkt. Ich saß da mit den anderen an unserem Tisch und ich hatte das Gefühl, dass die Leute mich nicht sehen, obwohl ich doch da war. Und ich hatte zu der Zeit kein Buch, sondern nur Postkarten, also was Kleineres. Und ich fühlte mich wirklich klein. Also entschied ich, okay, ich sollte mich nach mehr fühlen. Mich unsichtbar zu fühlen, gab mir einen Anstoß.
Und das ist spürbar, in der persönlichen Begegnung mit ihr und auch in ihren Zeichnungen, in denen eine beeindruckende Freiheit steckt. Was sie abbildet, hat für Nigel Panesco politische Bedeutung. Das Zeigen von schwarzen und queeren Körpern ist ein Arbeiten gegen die Unsichtbarkeit.
Niemand zeigt uns, niemand spricht über uns. Es geht nicht um unsere Realitäten. Es gibt nichts über uns. Also werde ich über uns sprechen. Ich zeichne keine weißen Personen mehr. Ich bin sicher, manche werden denken, dass einige Figuren weiß sind. Aber nein, sie sind Aliens. Da gibt es diese Kategorie nicht. Und die menschlichen, aber auch dämonischen Figuren sind alle schwarz. Ich möchte die Geschichten von schwarzen Personen erzählen und daran mitarbeiten, eine Bildsprache für uns zu erschaffen.
Die Bildsprache sowohl in L'An 2021 als auch in Down Memory Lane ist laut und auffühlend. Man kann kaum sagen, dass die einzelnen Bilder zum Verweilen einladen, sondern sie halten einen geradezu in Schockstarre fest.
If you asking for a fight, then you better be prepared. People tell me this a lot, your visage has nothing to scare.
Die Musikerin und Comic-Künstlerin Nigel Panasco, ihr neuer Comic heißt Down Memory Lane, ist gerade neu erschienen bei Colorama, hat 104 Seiten und die kosten 30 Euro. Und falls Sie jetzt neugierig geworden sind und in Berlin leben, heute Abend ist Nigel Panasco im Berliner Hopscotch Reading Room und spricht dort über queere Repräsentationen im Comic. Jule Hoffmann hat uns die junge Künstlerin vorgestellt, hier in Deutschlandfunk Kultur.
Fundstück.
Der Grenzbereich als Staatsgebiet. Die Vereinigten Königreiche Elgaland-Wargaland beanspruchen nicht nur das Niemandsland entlang von Ländergrenzen für sich, sondern auch Zwischenzustände wie den Übergang vom Schlaf zum Wachwerden. Im Konzeptkunstprojekt der Könige Leif Elgren und Karl-Michael von Hauswolf ist an alles gedacht. Es gibt Pässe, Botschaften und Ministerien, etwa für verlorene Illusionen oder Nostalgie. Am 27. Mai 2002 wurde im Lütmer Hotel zu Stockholm der 10. Jahrestag der Gründung gefeiert. Der australische Künstler Oren Ambarchi hat bei dem Event die Kinder betreut und mit ihnen ein Ständchen entwickelt.
Das leben die Königreiche Elgaland und Wargaland. Ein Ständchen war das zum 10. Jahrestag dieser fiktiven Königreiche. Ein Fundstück von unserem Deutschlandfunk Kultur Kleinkunstentdecker Paul Luhn. Wir sprechen über einen der bekanntesten und gerade auch umstrittenen österreichischen Filmemacher, Ulrich Seidel. Der macht ja Filme, die gerne mal provozieren, die Abgründe aufzeigen, auch gerne mit Laiendarstellern. Und seit über 20 Jahren sind seine Filme eigentlich immer eine sichere Bank für die großen Filmfestivals dieser Welt. Aber sein neuester Film Sparta, der wurde jetzt zum ersten Mal aus dem Programm genommen vom Filmfestival in Toronto. Denn es gibt Vorwürfe gegen Seidel. Bei dem Dreh zu Sparta, da soll er minderjährige Darsteller in Rumänien unangemessen behandelt haben, soll ihnen auch nicht mitgeteilt haben, dass es in dem Film um Pädophilie geht. Und das sind Vorwürfe, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben in Deutschlandfunk Kultur. Der Spiegel hat da vor ein paar Wochen veröffentlicht. Und jetzt, heute, kommt noch ein anderer neuer Film von Ulrich Seidel in die Kinos, Rimini. Und unser Filmkenner Christian Berndt, der nimmt es zum Anlass, um sich mal Ulrich Seidels allgemeinen Arbeitsansatz mit Laiendarstellern anzuschauen und vor allem seinen Ansatz mit Kindern.
Uno, dos, tres, cuatro.
Ewald kommandiert spielerisch eine Horde von Jungs, die sich als römische Soldaten verkleidet haben, mit Rüstung, Helm und in Unterhosen. Die Szene stammt aus Ulrich Seidels neuem Film Sparta. Georg Friedrich spielt einen Österreicher, der nach Rumänien kommt, um ein Jugendcamp für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen aufzubauen. Dabei entdeckt er seine verdrängten pädophilen Neigungen. Dem Regisseur des Films, Ulrich Seidel, wurden Anfang September im Spiegel schwere Verfehlungen beim Dreh vorgeworfen. Das Nachrichtenmagazin schreibt:
Nach Recherchen des Spiegel soll Seidel die minderjährigen Laiendarsteller, die zum Zeitpunkt des Drehs zwischen 9 und 16 Jahre alt waren, und ihre Eltern bewusst im Unklaren darüber gelassen haben, dass es in dem Film auch um Pädophilie geht. Bei den Dreharbeiten wurden sie offenbar ohne ausreichende Vorbereitung und angemessene Betreuung mit Alkoholismus, Gewalt und Nacktheit konfrontiert.
Wegen dieser Vorwürfe hat das Filmfestival Toronto die geplante Weltpremiere von Sparta abgesagt. San Sebastian aber hat den Film gezeigt, Seidel aber blieb der Premiere fern. Der Spiegel hat mit den Familien der minderjährigen Laiendarsteller in Rumänien und ehemaligen Mitarbeitern Seidels gesprochen. Auch der Leiter des Kulturressorts im österreichischen Nachrichtenmagazin Profil, Stefan Grissemann, hat recherchiert.
Meines Wissens und meiner Recherche entsprechend hat er allen Familien durchaus gesagt, was in dem Film vorkommt. Dass es ein Film ist, der von einem mitteljungen Mann handelt, der mit sich hadert, der ein dunkles Geheimnis hat, der sich zu Kindern hingezogen fühlt und mit denen sozusagen Zeit verbringen will. Er hat natürlich nicht das Wort Pädophilie verwendet. Er wollte es auch nicht so drastisch und dramatisch ausschildern, wie ich ihn verstehe, ja, um jetzt auch nicht die Leute auf die falsche Fährte zu führen. Denn wenn man seinen Film sieht, ja, und das ist ein Film, wo sich das Abgründige nur im Kopf des Darstellers abspielt.
Es gibt im Film keine Szenen sexualisierter Gewalt mit Kindern, aber trotzdem muss man den Kontext mit berücksichtigen, sagt der Kinderpsychiater Michael Schulte-Markwort, der Filmproduktionen mit Kinderdarstellern wie Systemsprenger beraten hat.
Die entscheidende Frage ist ja immer, selbst wenn das in der konkreten Situation für das Kind überhaupt gar keine Bedeutung hatte, ist es ja trotzdem ein Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte, dass es in diesem Kontext aufgenommen und gezeigt wird.
Seidel bemüht sich, die Vorwürfe zu entkräften und ist nach Rumänien gereist und hat den Familien den Film vorgeführt. Der Hauptvorwurf im Spiegelartikel richtet sich gegen die Art, wie Seidel mit den Kindern gearbeitet hat. Die Seidel-Produktion hätte Jungs aus schwierigen Familien ausgewählt und sie dann in Spielszenen, in denen es um Gewalt und Alkoholismus geht, bewusst retraumatisiert. Die eigene Lebenserfahrung seiner Laiendarsteller in ihre Filmrollen einfließen zu lassen, ist seit 40 Jahren Seidels Arbeitsmethode.
Er geht immer und ausschließlich, und deswegen gibt es auch keine wirklichen Drehbücher, die er weiterzugeben hätte. Auch das ist ja ein Punkt, was ihm viele vorwerfen, dass er niemandem ein Drehbuch in die Hand drückt. Man wird auch wieder als Geheimhaltung ausgewiesen. Aber de facto ist das natürlich auch Teil seiner Arbeitsweise, die darauf fußt, dass man vor Ort und am Schauplatz erst die wirklichen Entscheidungen trifft und dass dann, was immer passiert oder wie auch immer die Figuren drauf sind und welche Ideen die improvisieren und im Spielen haben, dass das eingebaut werden kann. Also dass er alles noch mit reinnehmen will, was ihm die Wirklichkeit bietet, ja, und was ihm die Laiendarstellungen bieten.
Seidels Protagonisten lassen sich auf dieses Entblößen ihrer intimsten Erfahrungen ein. Geraten diese Methoden, wie sie Seidel und andere Regisseure schon lange verwenden, bei Kinderdarstellern an ihre Grenzen? Können Kinder zwischen Realität und Rolle unterscheiden?
Das ist nicht grundsätzlich problematisch. Das hängt sehr davon ab, was für ein Kind es ist. Es gibt sehr resiliente Kinder, für die sozusagen die Begegnung persönlicher Themen oder persönlicher Szenen aus ihrem eigenen Familienleben nicht retraumatisierend sein muss. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Nicht jede Wiederbegegnung mit etwas, was einen in seinem Leben belastet hat, ist automatisch retraumatisierend. Aber das muss man im Einzelfall immer prüfen.
Schulte-Markwort vermisst eine allgemeine Diskussion über das Thema. Wenn man das Kindeswohl ernst nehme, müsse man tatsächlich in Form von Ethikboards bei Produktionen konkret klären, was beim Dreh mit Kindern ethisch vertretbar ist. Viele Filmproduktionen unterschätzen diese Aufgabe.
Wenn die sich dann entscheiden, das öffentliche Interesse für dieses Thema ist so wichtig und wir können so viel Gutes tun damit, wir können so viel helfen damit beispielsweise oder aufklären, wir sind bereit, die Belastung eines Kindes dafür in Kauf zu nehmen, dann kann das sein, dass ich das auch mittrage.
Für solche Fälle sei psychologische Betreuung und Aufklärung der Kinder allerdings unabdingbar. Die Vorwürfe im Fall Seidel bieten, meint Schulte-Markwort, den idealen Anlass, um eine Diskussion zu diesem Thema anzustoßen.
Christian Berndt hier in Deutschlandfunk Kultur über die Vorwürfe gegen Ulrich Seidel. Sein Film Sparta, der bleibt umstritten, aber sein anderer neuer Film Rimini, der hat heute Abend Deutschlandpremiere beim Filmfest in Hamburg und läuft dann ab morgen ganz normal im Kino.